Ja, im letzten Heaven, wer dabei war, viele waren dabei, sind wir immer wieder ganz von vorne angefangen. Am Anfang der Bibel. Es ging um die Schöpfung von allem, was da ist. Und wir haben gesehen, dass die Bibel nicht an den Zufall glaubt. Wir sind da, weil Gott uns wollte. Wir sind lebendig, weil Gottes Atem in uns steckt. Und wir sind frei, weil Gott uns unseren Willen lässt. Diese beiden Bäume im Garten Eden, im Paradies, die zeigen das. Entscheiden dürfen wir schon selber. Und da, wo wir letztes Mal aufgehört haben, da lesen wir heute ein klein wenig weiter. Wir sind also wieder im Paradies. Aber jetzt kommt der wirklich letzte Schöpfungsakt. Jetzt wird es nämlich endlich schwierig, denn heute geht es um die Erschaffung der Ehe. Ich lese den Text mal vor. Hier auch drin steht, was sehen wir. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel. Wir können auch den Text nochmal eben zeigen, wenn ihr mitlesen, ob ich richtig bin. Ich habe das vergessen zu sagen. Vers 19. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jedem Vieh, einem Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen. Aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er schlief ein. Und er nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Das ist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. So ist das im Paradies. Sie waren beide nackt, das heißt, sie hatten höchstwahrscheinlich gar nichts an. Und wer nichts anhat, braucht keine Waschmaschine, braucht keinen Wäscheschrank, nie wieder bügeln, nie wieder lästiges Klamotten kaufen, keine Knöpfe annähen, irgendwie also tatsächlich paradiesisch. Der Mann und die Frau scheinen dort in perfekter Harmonie zusammenzuleben, kein Schatten trübt die gute Stimmung, aber wie kam es eigentlich dazu? Wenn wir den ersten Schöpfungsbericht lesen, das ist der mit den 7 Tagen, dann steht dort am Ende eines jeden Tages: Und Gott sah, dass es gut war. Und nach dem letzten Schöpfungsakt wird es sogar noch besser, denn dort steht: Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und dann hören wir den Text von heute, lesen ihn, und dann steht dort, also der ist ja noch ein Kapitel weiter in der Bibel, auch noch mitten im Paradies, und da steht dort plötzlich: Und der Herr sprach, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, denn er braucht doch jemanden, der mit ihm ist. Und so wie ich das sehe, ist dieser Satz, diese Erkenntnis eine absolute Grundwahrheit. Dass die ganz vorne in der Bibel steht, zeigt, dass alles Weitere mit uns Menschen darauf eigentlich aufbaut. Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist, selbst das Paradies reicht dann nicht. Selbst das perfekte Drumherum, das perfekte Haus, der perfekte Hof und Garten reicht dann nicht. Selbst der automatische Rasensprenger, das gewaschene Auto, die gebügelte Inneneinrichtung reicht dann nicht. Das alles genügt nicht, wenn der Mensch da drin doch nur allein ist. Nichts, aber auch absolut gar nichts ersetzt das echte Gegenüber, die Gemeinschaft mit anderen. Keine Verpflichtung, keine Aufgabe, kein noch so perfekt gestyltes Leben ersetzt die Freundschaft und die Liebe eines anderen Menschen. So sind wir gebaut. Das ist auch eine Wahrheit in der Schöpfungsgeschichte. Und darum treffen wir uns. zum Beispiel auch hier im Gottesdienst oder wo auch immer. Denn wir sind lebendig und darum ist das, was wir wirklich brauchen, Lebendigkeit. Und jetzt beschreibt dieser Schöpfungsbericht, wie Gott es um den Menschen herum lebendig macht. Die Verse 19 und 20, du kannst noch einmal eben kurz zeigen, Friedrich, danach machst du mal ruhig wieder aus. Gott macht es um den Menschen herum lebendig. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und alle die Vögel unter dem Himmel und brachte sie zu dem Menschen, dass er sähe, wie er sie nennte. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen ward keine Gehilfin gefunden, die um ihn wäre. Okay, danke. Es hat also nicht geklappt. Gottes erster Versuch war zwar gut gemeint, aber er war eben doch kein Volltreffer. Der Mensch sieht sich alles an, aber er findet nicht, was er wirklich sucht, was er wirklich braucht. Und darum macht Gott sich erneut ans Werk, jetzt zum zweiten Mal. Und er erschafft etwas ganz Spezielles, etwas ganz Undurchschaubares, etwas ziemlich Teures, etwas, für das man richtig Mühe geben muss. Er erschafft die Frau. Und wir Männer fragen uns ja manchmal schon, ob es ein Fehler war, von Adam gleich Ja zu sagen. Ja, die will ich. Es hätte ja Gott vielleicht auch noch ein drittes Mal einen Versuch gestartet, das weiß man gar nicht. Aber wie dem auch sei, unser Adam ist begeistert. Wahrscheinlich bis über beide Ohren verliebt in sie. Und was dann kommt, ist nichts weniger als das allererste Kompliment der Menschheitsgeschichte, was ein Mann seiner Frau macht. Und dieses Kompliment klingt richtig männlich. Du bist doch Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch, wie romantisch. Daran musste Eva doch schwach werden, oder? Naja, noch ein bisschen hölzern, aber wird nachher ja besser. Also so erschafft Gott hier nicht nur die Frau, sondern er erschafft die Ehe gleich mit. Ich lese noch einmal den Vers 24 vor. Da heißt es dann, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Damit ist der letzte Schöpfungsakt eigentlich der schönste und vielleicht auch der folgenreichste, die Erschaffung der Ehe. Sie wird hier ins Bild gesetzt als besondere Gemeinschaft, als verlässliche Verbindung von Mann und Frau. Und denselben Atemzug werden auch Vater und Mutter genannt, die zwar verlassen werden müssen, aber offensichtlich, um selber auch Vater und Mutter zu werden. Wenn Eheleute sich finden, dann haben sie immer das Potenzial, etwas ganz Neues zu schaffen. Das Alte wird verlassen, aber es kommt etwas Neues ins Bild, eine Keimzelle der nächsten Generation. Und ich finde, diese nüchterne Umschreibung ist eigentlich das größte Wunder von allem. Jede Generation ist ganz neu. Ich selbst war das erste Kind meiner Eltern und ich war ganz neu. Mich gab es noch nie und es wird mich leider vermutlich auch nie wieder geben. Und das gilt für jeden von uns, muss man ja dann doch schon sagen. Im Prinzip wird mit diesem letzten Schöpfungsakt Gottes, mit der Erschaffung der Ehe, die Schöpfung immer weitergeführt. Von Generation zu Generation entsteht immer wieder etwas Einmaliges, etwas ganz Neues, etwas, das es vorher nicht gab und es auch nie wieder geben wird. Weil es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Darum schafft Gott diese besondere Gemeinschaft von Mann und Frau. Und diese Gemeinschaft nennt die Bibel Ehe. Ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren hätte man an dieser Stelle eigentlich Schluss machen können. Der Text wäre hinreichend erklärt gewesen. Mann und Frau waren da. Sie fanden sich gegenseitig außerordentlich attraktiv. Und sie wussten vermutlich auch ziemlich schnell, was zu tun ist. Sie bekamen Kinder und die bekamen auch wieder welche. Und am Ende dieser ganzen ehelichen Prozesse stehen schließlich sogar wir und freuen uns, dass das alles bisher so gut geklappt hat. Nun ist es aber so, dass diese biblische Definition der Ehe heute von immer mehr Menschen in Frage gestellt wird. Und diese Infragestellung, die kommt von mindestens zwei Seiten. Auf der einen Seite stehen diejenigen, die die Ehe insgesamt für überholt halten. Eine Partnerschaft auf Lebenszeit, will ich das wirklich? Muss das überhaupt sein? Könnte es nicht sein, dass das Leben für mich viel mehr bereithält als nur eine Frau, als nur ein Mann? Und überhaupt, warum taucht in der Bibel das Wort Patchwork überhaupt gar nicht auf? Dabei ist das doch die viel buntere Form des Zusammenlebens, eigentlich doch die viel modernere Art, Familie zu sein, oder? Wozu brauche ich also noch die traditionelle Ehe? Diese Fragen hören wir. Aber gleichzeitig muss man auch die Frage beantworten, wo denn der Tiefgang einer Beziehung herkommen soll, wenn man immer nur im flachen Wasser bleibt. Tief wird es doch erst weiter draußen, wenn man sich traut, weiter zu schwimmen, wenn man das vertraute Ufer mal verlässt, wenn der Weg zurück nicht gleich eingeplant ist. Und damit hat Ehe auch etwas mit Mut zu tun, sich etwas trauen, sich jemandem anzuvertrauen, sich vielleicht sogar am Ende trauen zu lassen. Trotzdem wollen heute viele näher am Ufer bleiben, am besten immer im Kinderbecken, Wasserstand bis knapp über die Knöchel. Und mit einem Sprung ist man wieder raus aus allem. Das ist dann vielleicht auch eine Partnerschaft, aber eine Ehe ist es sicherlich nicht. Jetzt gibt es noch eine zweite Strömung, die, wie ich meine, den biblischen Ehebegriff ebenfalls in Frage stellt. Aber diese Strömung kommt aus einer ganz anderen Richtung. Diese Strömung will Verlässlichkeit. Sie will endlich raus aus alter Heimlichtuerei. Sie will endlich wahrgenommen werden als etwas Echtes, als etwas Verbindliches, als etwas Tiefes. Ich rede von der gleichgeschlechtlichen Partnerschaft, also der ernst gemeinten Verbindung von Frau und Frau oder von Mann und Mann. Und wenn ich in die Vergangenheit gucke, dann kann ich dieses Anliegen sehr gut verstehen. Homosexualität ist eine Wirklichkeit, die lange keine sein durfte. Und wer es nicht schaffte, normal zu sein, der wurde lange Zeit verfolgt, eingesperrt oder sogar auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und so etwas erduldet man nicht zum Spaß. Das ist keine fixe Idee, die man eben mal auslebt. Da steckt schon viel mehr dahinter. Aber die Frage ist trotzdem, ist das auch Ehe? Ja, die Politik in Deutschland und auch in anderen Ländern hat ja mittlerweile eine Antwort gegeben. Jo, sagt sie, das ist Ehe. Wenn Sie wollen, können Sie sich trauen lassen. Die steuerlichen und die erbrechtlichen Dinge wurden weitgehend angepasst. Andere Sachen werden in Zukunft sicherlich noch folgen. Aber die Politik sagt ja nun vieles und manchmal ist sie vielleicht mehr an Wahlen interessiert als an Wahrheiten. Und gerade eine Entscheidung wie diese, die im Deutschen Bundestag höchst umstritten war, finde ich, die darf man hinterfragen. Und darum gucken wir mal weiter. Wie wird die Ehe für alle eigentlich in der Bibel gesehen? Ja, gar nicht. In der Bibel kommen gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht vor. Sie werden nicht erwähnt, auf jeden Fall nicht als Ehe. Die Ehe wird hier, haben wir eben gelesen, ganz traditionell eingesetzt, verstanden als Keimzelle der Familie und damit als Verbindung von Mann und Frau. Trotzdem wird in der Bibel die Homosexualität nicht geleugnet. Aber wenn sie genannt wird, dann fast immer in einem Atemzug mit Unzucht und Sünde. Also egal, wo man steht, biblisch lässt sich da relativ wenig begründen. Also gut, könnte man sagen, die Bibel ist ja auch kein Biobuch. Und wenn es zum Beispiel um Lepra geht oder um Epilepsie oder um die Stellung der Frau, dann setzen wir uns ja auch über die Aussagen hinweg, die da eigentlich schwarz auf weiß stehen. Das Kopftuchgebot, die Frau schweige in der Gemeinde. Warum hier so und da anders? Diese Frage kann man eben nicht einfach von der Hand weisen. Also denke ich, können wir doch mal bei denen gucken, die es eigentlich wissen müssten, zu den aktuellen Theologen unserer eigenen Kirche. Wie beurteilt unsere evangelische Kirche eigentlich diese neue eheliche Vielfalt? Ich bin nicht sicher, ob ich ganz aktuell bin da, aber soweit ich weiß, gibt es da ein paar Stellungnahmen, an denen das Für und Wider auch gut abgewogen wird. Aber am Ende hält sich unsere Kirchenleitung da nämlich weitestgehend raus. Sie überlässt es nämlich den Kirchengemeinden, ob sie Segnungen oder unter Umständen sogar die Trauung gleichgeschlechtlicher Paare erlauben wollen oder eben nicht. Klare Vorgaben gibt es nicht, das ist da Fehlanzeige. Das heißt, diese Frage kann auf uns als Gemeinde durchaus zukommen. Sobald die erste Anfrage im Pfarramt landet, werden wir uns dazu stellen müssen, als Gemeinde, als Kirchenvorstand, das nimmt uns niemand ab. Ja, und damit sind wir bei uns. Wie stehen wir, wie steht ihr eigentlich zu dieser Sache? Nun stehe ich ja hier vorne und ich sage mal ein paar Sachen dazu. Als der Bundestag im Oktober 2017 die Ehe für alle erlaubte, da gab es Stellungnahmen, relativ viele. Viele waren dafür, aber genauso viele auch dagegen. Und mir fiel damals die Stellungnahme der deutschen Katholiken zu dieser Frage auf. Die liegen ja manchmal immer meilenweit daneben. Aber wenn man mal eine Meinung hören will, die den Zeitgeist völlig ignoriert, dann wird man bei den Katholen relativ gut fündig. Da findet man immer was. Und ich fand die Stellungnahme damals, die von der katholischen Kirche kam, ganz gut, weil sie, wie ich fand, ziemlich genau ins Schwarze traf. Es war nur ein Satz, nur eine Frage, die sie damals formulierte. Ich weiß gar nicht, wer das war, ob es da der Marx aus München war. Die sagten damals, warum muss man eine Sache, die offensichtlich nicht das Gleiche ist, trotzdem gleich nennen? Warum müssen wir eine Sache, die offensichtlich das Gleiche ist, trotzdem gleich nennen? Und als Ingenieur, der ich nun mal bin, kann ich diese Kritik relativ gut nachvollziehen. Wenn ich eine vorhandene Definition nehme, aber diese Definition jetzt über etwas anderes mit rüberziehe, dann mache ich die Definition nicht klarer, sondern unklarer. Wenn die Ehe in der biblischen Definition die Verbindung von Mann und Frau ist, dann ist das eigentlich klar. Wenn ich jetzt aber etwas anderes genauso nenne, dann verliere ich diese Klarheit und am Ende haben eigentlich beide verloren. Was einmalig ist, das kann doch auch einmalig heißen. Darum fällt es mir persönlich schwer, hier alles in einen Topf zu werfen und auf den Deckel das Wort Ehe zu schreiben. Nur weil es vielleicht gerade in einen gesellschaftlichen Konsens zu passen scheint. Ich glaube, wir müssen in dieser Frage den Erfinder der Ehe konsultieren. Herausfinden, wie Gott diese Sache heute sieht. Seine Liebe ist oft größer als unsere Bedenken. Und wenn wir sehen, wie sich Jesus später gezeigt hat, dann hat er sich gerne mal über geltende Regeln und geltende Moral hinweggesetzt. Aber trotzdem ist Gott es, der die Regeln der Welt festlegt und nicht wir. Und ich bin sicher, dass er uns als Gemeinde auch in dieser Frage gut leiten wird, wenn wir nach seinem Rat und nach seinem Willen fragen. Und nicht nach dem, was die öffentliche Meinung gerade von uns erwartet. Denn Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die um ihn sei. Aber die größte Hilfe ist doch Gott selbst. Er hat uns gemacht, und zwar jeden von uns. Und er hat mit jedem von uns etwas vor. Wenn wir ihn mit im Boot haben, dann können wir sicher sein, dass er uns auch die richtigen Wege in die Zukunft weisen wird. Denn er ist der Herr und sein Wille wird am Ende geschehen. Amen.